Ja, Jesus, und wir freuen uns wirklich auf dein Wiederkommen. Das wird eine Riesengeschichte, die nie aufhört. Wenn du uns holst als Menschen, die dich dürfen lernen kennen, an dem Ort, wo kein Schmerz mehr ist, an dem Ort, wo wir dürfen den Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wir wünschen uns, in all diesen Vorbereitungszeiten, egal wie manche Tage, Monate, Jahre uns noch bleibt, dass du uns Gnade gibst, damit wir wirklich ready sind auf diesen Moment. Und danke, dass du uns Gebet gegeben hast, wo so etwas Zentrales ist, damit wir parat werden auf den Moment, wo du wiederkommen wirst. Und ich wünsche mir, dass du heute Morgen, Heiliger Geist, dich einfach ausgiessest, weil du das schon angefangen hast und weiter tust, damit uns etwas geweckt wird und der Geist vom Gebet nochmal geweckt wird. Damit wir dürfen parat sein, gerüstet auf den Tag, wo du kommst. Danke, Jesus. Und danke, dass wir uns nicht müssen anstrengen, sondern dass du sagst, dass du trotz und in all unserer Schwäche wirkst. Das ist so entspannend. Halleluja. Amen. Ich hatte heute Morgen das Privileg, zusammen mit dem Erich den Teil zu machen. Er hat leider gestern müssen absagen, weil er krank ist und wieder an erhöhten Entzündungswerten leidet. Fakt ist, dass er am Montag nochmal einen Check machen muss. Und wenn der nicht besser ist, muss er wieder zurück ins Spital. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, es wäre schön, wir hätten das Thema Gebet, bevor wir jetzt da reingehen in ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, dass wir zusammen für Erich beten könnten. Der Mann ist ein guter Freund und es ist für viele von hier ist er ein guter Freund. Und wir leiden seit Jahren mit ihm an immer wieder diesen Up and Downs in seinem Körper. Und wir glauben einfach, dass Gott eine Berufung hat geschenkt für Erich. Und die Berufung noch nicht ist, heute geht zum Vater, sondern noch hier mit uns zu sein. Und darum würde es mich mega freuen, wenn wir einfach jetzt kurz beten könnten. Ich würde es gerne leiten, aber dass du deinen Platz, vielleicht kennst du ihn, der Erich, einen von den Gründer und Leiter der Seestrasse, dass wir uns eins machen, dass er wirklich darf, einfach die Gegenwart von Jesus geht heute Morgen in einer speziellen Art und Weise erleben. Und ich danke dir für Erich, für all das sein Leben, für all das, was wir hier profitiert haben. Jesus, zuerst das wäre nie dort, was wäre, wenn es der Erich nicht gäbe, du hast nicht gebraucht. Aber auch GPMC, für uns ist so ein Segen, wie wir mit ihm dürfen einfach in Freundschaft unterwegs sein. Und wir danken dir, dass du ihn so liebst und ihn so mächtig gebraucht hast, aber auch weiter wirst brauchen. Und so bete ich jetzt in dem Moment, dass du Jesus in den Heimen einfach besuchst. Und dass du ihn erfrischst an Leib, Seele und Geist. Und wir beten, dass du, Jesus, eine Zukunft parat ist für ihn, für seine ganze Familie. Eine Zukunft von Kraft, von Heilung, von Wiederherstellung. Wo er wirklich an seinem Körper erleben darf. Jesus lebt, er hat es vollbracht. Und da machen wir uns eins dafür. Danke vielmals. Amen. Ich habe es geliebt, das Lied vorher zu singen. Ich weiß nicht, wer von euch in meiner Altersstruktur ist, dass der Song gesungen hat, da die Freude, die Erwartungshaltung auf Jesus, sogar Levitencamp ist ja das so, und so ein Ursong gewesen, den man immer wieder proklamiert hat. Und ich freue mich einfach, dass wir in dieser Frische dürfen, auch zusammen Jahre später unterwegs sind. Ich weiss, in Seestrasse habe ich das schon mal gesagt, aber ich weiss einfach, ohne Seestrasse gäbe es kein GPMC mehr. Oder gäbe es kein GPMC. Schlussendlich, wir haben dann ganz am Anfang, als GPMC gestartet hat, im Rollerama, aus dem Rollerama raus ist das schlussendlich unter anderem entstanden. Jetzt hat sich die Christen Heid in Thun ein bisschen schwierig da mit dem neuen GPMC. Was ist jetzt das? Und schlussendlich hat man uns mal irgendwie mal ein bisschen mal ein bisschen, wie sagt man das, in den Kühlschrank gestellt. Auf jeden Fall, wir sind nicht mehr eingeladen worden, an diesen Allianz-Sachen dabei zu sein. Man wollte genau beobachten, was entwickelt sich das wirklich. Da, der Junge da, der redet wie ein Stallknecht und so. Kannst du den wirklich brauchen? Oh, ich muss übrigens in Hochdeutsch sprechen, kommen wir jetzt gerade in den Sinn. Und genau, das ist vielleicht auch besser, dann rede ich auch etwas gehobelter. Okay, aber auf jeden Fall, hört man mich noch? Oder irgendwann mit dem Mikro? Also, auch Hochdeutsch hört man nicht. Okay, gut. Also, Fakt ist, und immer wieder war es gerade in dieser Zeit, in diesen Anfangsjahren, wo für uns so wichtig war, wenn man isoliert wird, ist es Gefahr, dass ganz vieles auch Schlechtes sich entwickeln kann. Es war immer die Leitung der Seestraße, allen voran Walter und Erich und auch Beat und wer auch immer dazugehört hat, hat immer gesagt, hey, wir müssen zusammengehen. Kommt und hat uns immer wieder die Brücke geschlagen, auch zu den anderen Kirchen und Gemeinden hier in dieser Stadt. Bis dahin, dass sie uns wieder eingeladen haben und wir heute natürlich in vollem Einheit miteinander unterwegs sein dürfen. Aber es war immer wieder die Seestraße, die ein volles Commitment zu uns gegeben hat. Und darum weiß ich zutiefst, wenn dieses Vertrauen, das sie uns entgegengebracht hätte, wenn das nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, wo wir gelandet wären. Man ist dann immer in der Gefahr, Extremismus zu betreiben, wenn man isoliert wird. Aber die Seestraße hat es gepackt, dass sie uns diese Isolation abgenommen hat und wirklich Bruderschaft mit uns gelebt hat. Und darum, ich würde vorschlagen, dass wir als das GPMC mal der Seestraße einen fetten Applaus gibt. Ich darf heute Morgen die Reihe starten über Gebet, die GPMC nun starten wird. Und ich habe für diesen Morgen eine Geschichte aufs Herz gekriegt, die dreimal dokumentiert wird in der Bibel. Normalerweise werden Geschichten in der Bibel vielleicht in den Evangelium mehrmals dokumentiert oder der Auszug aus Ägypten wird, und der Durchzug durch die Wüste wird mehrmals dokumentiert durch Psalmen. Aber diese Geschichte ist eigentlich einmalig, dass die Geschichte von Hiskia dreimal auf verschiedene Art und Weise wiedergegeben wird. Es ist die Geschichte, als ein Mann, Hiskia ist ein gewaltiger König gewesen, er zählte zu den großen Königen von Israel, der vieles wiederhergestellt hat. Es war eine katastrophale Zeit, in der er die Regierung übernommen hat. Und er hat ganz vieles wieder gemacht, hat das Passafest wieder eingeführt, den Tempel gereinigt, hat Götzendienst abgeschaffen, war ein Mann der Tat und des Glaubens. Und eines Tages kriegt er Besuch von Jesaja. Jesaja war sein Prophet, der ihn begleitet hat durch diese Zeit. Und dann kommt eigentlich diese Geschichte, wo wir heute eintauchen möchten, um darin etwas zu lernen. Und zwar heißt es im 2. Könige 20, Vers 1, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. So spricht der Herr. Es war nicht einfach so, Jesaja dachte, ja, du bist krank, wahrscheinlich wirst du jetzt an dem sterben. Er sagt, hey, ich habe dir ein Wort vom Herrn, du wirst sterben. Punkt. Das war eine fette Tatsache. Bestelle dein Haus heißt, mach dich bereit, klär deine Beziehungen, klär deine Geschichten, damit du wirklich weitergehen kannst in die Ewigkeit. Aber du bist todkrank und es wird so sein, dass du sterben wirst. Das war eine krasse Tatsache. Stell dir mal vor, dieser Mann war mittleren Alters und auf einmal diese heftige Botschaft. Es geht nicht mehr weiter. Diese Krankheit, und er hatte ein Geschwür, das hat man dann später gelesen, an dieser Krankheit wirst du sterben. Nun, Hiskia hätte diese Tatsache einfach verneinen können. Also ich sage, also, Jesaja, heute bist du wirklich richtig falsch. Also es kann ja nicht sein. Hey, Gott hat mich so gesegnet, hat mich durch den Kampf mit den Assyren durchgetragen, hat Gewaltiges gewirkt durch mein Leben. Und jetzt einfach Ende Feuer. Nein, das glaube ich nicht. Aber Hiski hat sich dieser Tatsache gestellt. Und das wäre mein erster Punkt. Ich glaube, wenn wir in ein vollmächtiges Gebetsleben eintauchen wollen, dann müssen wir uns den Tatsachen stellen. Ich bin
Ein Profi im Verdrängen von Tatsachen. Ich bin ein Schönfärber. Ich liebe es nicht, so harte Facts. Und ich war etwa vor 10 Jahren, und es ist mir heute noch peinlich, dass mir dieser Satz rausgerutscht ist, aber ich hatte damals eine Trauung um 11 Uhr in Sigriswil und ich meinte, es sei erst um 13 Uhr. Und ich habe an diesem Tag gearbeitet, wirklich richtig dreckig gewesen. Und ich sagte zu meinem Freund, ich muss dann mal bald unter die Dusche. 11 Uhr hat nämlich geläutet in der Kirche. Und dann springt Flavia raus aus dem Haus und sagt, Daddy, Daddy, die Braut ist am Telefon. Und ich dachte, was will die? Also natürlich so Braut, oder die sind immer etwas irgendwo gehypt an ihrem Tag. Also jetzt mal slow down, Mädchen. Hä? Und dann nahm ich das Telefon und sagte, wo bist du? Und er sagte, ja, dann doch zu Hause, kein Stress, das ist die erste um 1 Uhr. Dann sagte sie, nein, es ist um 11. Und dann sagte ich, bist du sicher? Die ist fast durch den Telefonhörer durchgekrochen. Tatsachen nicht in die Augen sehen, da bin ich Profi. Also Dinge einfach zu ignorieren und sagen, nein, das kann doch nicht so sein, ach komm. Und ich merke, manchmal sind wir auch Christen Profis darin, Tatsachen nicht in die Augen zu sehen. Gott schickte den Jesaja, den Propheten, um zu sagen, es wird so sein. Es ist so. Es ist eine beschlossene Sache. Du bist todkrank und du wirst sterben. Und nur weil Hiskia diese Tatsache auch aufgenommen hat, wurde er ein Mann, der durch Gebet Gewaltiges verändert hat. Und ich glaube, es ist gut, wir tun gut daran, Tatsachen nicht zu verdrängen. Wir sind Verdrängungskünstler, würde ich mal sagen, um niemanden nahezudrehen, aber wir sind oft auch Verdrängungskünstler von Facts, die Gott uns gegeben hat. Ich meine, Lukas 21 sagt Jesus, was alles geschehen wird, bevor er wiederkommt. Ich meine, ich liebe dieses Kapitel nicht. Natürlich liebe ich dann den 28. Vers, wo Jesus sagt, und wenn das geschieht, dann hebt eure Häupter unbedingt. Also in dieser Haltung wollen wir leben. Aber wir lieben es oft, Tatsachen einfach zu verdrängen und sagen, nein, nein, das kann doch nicht sein. Also Erdbeben, Kriegen, so, das hat es schon immer gegeben. Und wir versuchen, Tatsachen zu verdrängen, bis dahin, dass wir heute an diesem Punkt stehen, dass wir Tatsachen verdrängen wollen, dass Menschen verloren gehen, wenn sie Jesus nicht angenommen haben. Wir sagen, nein, 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 das gibt schon irgendwo eine Lösung dann. Freunde, wenn wir Tatsachen verdrängen, werden wir nie zu Vollmacht im Gebet durchdringen. Und Hiskia hat diese Tatsache an den Kopf gekriegt. Die Frage ist nur, bleiben wir bei den Tatsachen stehen oder gehen wir weiter? Der nächste Vers, den Hiskia seines, was er dann getan hat, den finde ich brillant. Das ist eigentlich die Grundlage von Gebet. Nach dieser Botschaft heißt es, da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. Er hörte, hey, das ist Tatsache, da ist eine Krankheit. Und ich merke manchmal auch in unseren Kreisen, dass wir auch über Krankheiten nicht so gerne reden. Und sagen, nein, nein, ist eigentlich nichts. Natürlich hat es Jesus vollbracht. Logisch hat er den Preis bezahlt, hat er sämtliche Krankheiten ertragen und bezahlt, damit wir wirklich Durchbrüche erleben in Heilungen. Aber wir müssen uns den Tatsachen stellen. Und nicht irgendwo verdrängen, auch den Tatsachen stellen, dass wir Schwierigkeiten generieren in dieser Zeit, wo wir leben, die wir vielleicht noch nie gekannt haben. Aber Hiskia blieb nicht bei der Tatsache stehen, sondern er wandte sein Gesicht ab und er schaute nicht den Tatsachen schlussendlich ins Gesicht, sondern Gott ins Gesicht. Aber er musste davor zuerst sich konfrontieren lassen mit der Tatsache. Und meine Frage heute ist, lassen wir uns mit den Tatsachen konfrontieren, zum Beispiel, dass dein Nachbar, auch wenn er gut gelebt hat, verloren geht, wenn er nicht Jesus Christus als persönlichen Herrn im Herzen geglaubt und mit dem Mund bekennt hat. Oder verdrängen wir das? Aber der nächste Punkt, dieser Punkt, er wandte sich zur Wand, finde ich brillant. Hiskia wandte sich zur Wand und er fing an zu beten. Nun, die Frage ist, was ist deine Wand? Bei diesem Punkt bin ich lange stehen geblieben und habe gerungen, gesagt, Jesus, was möchtest du uns mit diesem Bild sagen? Und dann kam es, vor einer Woche am Samstagmorgen, und ich war so glücklich, als ich auf einmal verstand, was diese Wand für uns bedeutet. Weißt du, eine Wand kann immer ein Ende bedeuten. Das ist das Ende. Du siehst an dieser Wand Ende, keine Möglichkeiten, es ist fertig. Aber eine Wand symbolisiert, dass hinter der Wand etwas weitergeht. Jede Wand bedeutet, dass es eine andere Seite geben muss und diese Seite eine Perspektive in deinem und in meinem Leben vermitteln möchte. Und wenn Hiskia sich gewandt hat zu der Wand und einfach nur Gott gesagt hat, was jetzt Tatsache ist, dann wäre Gott nicht darauf eingestiegen, weil Gott interessiert nicht die Tatsache, er weiß sie schon. Und manchmal höre ich Menschen, die sagen, Jesus, du siehst Tante Emma und du siehst den und du siehst den. Und Jesus hört zu und denkt, ja, das sehe ich auch, ja, genau. Okay, jetzt, was ist der Punkt? Was möchtest du mir jetzt sagen? Ich sehe es, ja, genau, ich sehe alles. Psalm 139, ich sehe alles. Und wir zählen oft Jesus nur die Tatsachen auf, ohne die Dimension zu haben, was hinter der Wand ist. Die Wand bedeutet entweder für unser Leben Ende, Begrenzung und Einschränkung oder die Wand bedeutet Anfang, neue Dimension und Freiheit. Und Gott fordert uns durch Jesus auf, in ein Gebetsleben des Glaubens einzusteigen. Und Glauben bedeutet Hebräer 11,1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Hiskia wendet sich zur Mauer, die 20 Zentimeter vor ihm gewesen ist, und er sieht diese Mauer. Diese Mauer sagt ihm, Hiskia, du bist todkrank, es ist kein No Way, jetzt bestellen ein Haus, jetzt wirst du sterben. Aber hinter der Mauer hat es immer eine andere Dimension. Und Gebet ist, dass wir das ausbeten, was hinter der Mauer ist. Hebräer 11,1 sagt, Glaube ist nicht, dass wir die sichtbaren Zustände und Umstände nur einfach anerkennen und Gott aufzählen, sondern dass wir, indem wir das sehen, was Gottes Perspektive ist. Und Hiskia weinte vor dieser Wand. Und er glaubte in diesem Wandweinen und Beten, dass Gott der Allmächtige ist, dem nichts unmöglich ist, der nicht das Ende, sondern der Anfang sieht, der nicht die Begrenzung, sondern das Weite sieht, der nicht die Einschränkung, sondern die Dimension sieht. Und das ist unser Gott. Wir haben oft Wände vor unseren Nasen. Im Gebet. Und Freunde, ich glaube, Gott möchte euch und uns heute Morgen ermutigen, durch die Wände durchzusehen und das zu sehen, was hinter der Wand ist. Wir sehen Menschen vor uns und wir drehen uns zur Wand und wir sagen, wir klagen Gott, was die Tatsache ist im Leben dieser Menschen, sagen, hey, die kommen nie mehr weiter, was ist das? Aber Gott hat eine Perspektive. Unserem Gott ist nichts unmöglich. Und selbst Jesus drehte sich ab von Tatsachen, die er gehört hat, dass er auf dem Weg zu dem Jairus Töchterchen war. Dieses Mädchen, das gestorben ist, haben ihn die Leute ausgelacht und gesagt, die Tatsache ist, ihr Herz hat aufgehört zu schlagen, sie atmet nicht mehr, es ist vorbei. Und was heißt es von Jesus? Er hörte nicht auf sie. Er sah die Perspektive hinter der Wand, er sah nicht die Wand. Nur zur Wand umdrehen, nur anfangen zu beten und die Tatsachen vor Gott zu erzählen, ist noch nicht das Ziel. Das Ziel ist, im Gebet möchte Gott mit uns eins werden, dass wir das proklamieren, was hinter der Wand ist. Dass wir das über Tun proklamieren, was hinter der Wand ist, über unsere Nation, über Europa, über die Geschichten, die uns oft beklemmen. Aber Gott hat eine andere Perspektive. Er sieht nicht die Wand, sondern er sieht das weite Land. Das ist unser Gott. Und ich glaube, Gebet ist die Bejahung dessen. Matthäus 11, 22 heißt, wenn ihr betet und im Glauben um etwas betet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Das Krasse ist, Hiskia betete, Jesaja verließ diesen Raum, können wir nachlesen, 2. Könige 20 unter anderem, Jesaja 38, verließ diesen Raum und währenddem er aus dem Palast rausgelaufen ist, sagt Gott zu Jesaja, Jesaja, stopp, wenden, zurückgehen. Und er kam zurück in diese Kammer von Hiskia, währenddem Hiskia immer noch gebetet hat. Und er sagt, Hiskia, ich habe ein Wort von Gott, er hat dein Gebet gehört. Er hat dein Flehen gehört. Er schenkt dir nochmals 15 Jahre. Du wirst nicht sterben. Warum war das? Weil dieser Mann nicht bei den Tatsachen blieb, sondern im Glauben hinter die Mauer gebetet hat. Und Gott ein Gott ist, der nicht die Mauer als Begrenzung kennt, sondern Jesus ist, nachdem er aufgestanden ist, durch die Mauer durchgelaufen. Er kennt keine Mauern. Wir sehen Mauern. Er nicht. Er sieht eine Perspektive über unserem Leben. Und Gebet ist die spannende Dimension, dass wir eins und eins machen. Wir haben das als Ehepaar jetzt in den letzten Monaten immer wieder erlebt. Wir sind ja von Thun nach Zollikofen gezogen, um dort eine neue Kirche zu starten. Und wir sind da auf der Suche gewesen nach einem Haus, wo wir leben können. Und wir haben eines Tages haben wir ein Haus gesehen, ein 100-jähriges altes Haus. Und wir haben zum Fenster reingeblickt und ich habe nur die Wand gesehen. Und meine Frau hat hinter die Wand gesehen. Und hat gesagt, das ist das Haus. Und ich habe irgendwo innerlich gewusst, das ist das Haus. Wir sind dann kurze Zeit später auf einer Konferenz, haben sie uns gefragt, habt ihr schon ein Haus in Zollikofen? Und meine Frau hat gesagt, ja, wir haben ein Haus. Ich habe gesagt, ja, sorry, aber jetzt muss ich noch präzisieren. Also, wir waren noch gar nicht drin. Ja, aber wir haben es. Ja, ja, genau. Und sie hat sich eins gemacht mit dem Bild hinter der Wand. Und dann, 3 Monate später, durften wir erstmals in dieses Haus. Das sie schon vorher verkündigt hat, dass wir es haben. Wir haben aber weder Geld gehabt, noch eine Zusage, noch irgendeine Aufnahme mit den Besitzern. Aber es war im Glauben. Und als wir in dieses Haus gingen, habe ich eine kleine Foto mitgebracht, sah ich nochmals die Mauer. Es hat gestunken in diesem Haus. Es war wirklich ein gruseliges Haus. Eng, überstellt, stinkig, klein, blöd und so weiter. Aber meine Frau hat die Treppe gesehen und gesagt, wow, siehst du diese schöne Treppe? Ich dachte, ja, ja, gut. Okay. Aber sie hat hinter die Mauer gesehen. Und oft sind wir unterwegs gewesen von Thun nach Zollikofen. Und ich habe im letzten Stand-up-Gottesdienst erzählt, wie ich auch in dieser Geschichte, wie ich mal einen 24-Stunden-Angstzustand kriegte. Wie ich wirklich, ich habe nicht mehr durchgeblickt. Weder finanziell noch was auch immer. Das war jetzt der größte Blödsinn. Bis Gott wieder hineingesprochen hat. Aber wir brauchen einander. Meine Frau braucht mich und ich brauche sie. Um miteinander eins zu werden, um die Sichtweise hinter der Mauer zu sehen. Wir haben dann 5-6 Monate durften wir das Haus umbauen. Und heute sehen wir das, was sie schon lange gesehen hat. Gott ist ein Gott, der hinter die Mauer sieht. Und er sucht Menschen, die ihm hinter die Mauer sehen. Mit ihm. Das heißt, 2. Korinther 5, 7 heißt es, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Unser Leben hier auf Erden ist ein Leben des Glaubens und noch nicht ein Leben des Schauens. Und ich glaube, Gott sucht Menschen, die eins werden mit seinen Plänen. In Matthäus 6, Vers 10 sagt und lehrt Jesus uns, betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gebet ist den Blick nicht an die Wand zu richten, auch nicht den Blick einfach die Tatsache ausblenden, sondern die Tatsachen nehmen und den Blick in den Himmel zu richten. Das ist Gebet. Und zu sehen, was ist der Wille des Vaters? Was hat er vorbereitet für dein Dorf, für deine Nachbarschaft, für deine Familie, in allen Komplikationen, die wir sehen, die wir nicht ausblenden, sondern die wir vor Gott tragen, aber immer in einer Haltung, wo wir uns eins machen mit dem, was er über all diesen Geschichten sagt. Gebet ist ein Einswerden mit seiner Perspektive. Und zu erleben, dass seine Perspektive durchspricht, weil Jesus, den Vers, den ich vorher eingeblendet habe, Matthäus 21, 22, sagte, wenn wir Menschen im Glauben beten, dann wird er Großes tun. Und das finde ich spannend. Die Frage ist, wie konnte Hiskia das tun? Warum war der Mann fähig, im Glauben zu beten und schlussendlich dieses gigantische Wunder zu erleben, dass er Heilung empfangen hat? Es gibt für mich einen Punkt, es kommt jetzt 10 Punkte, aber es gibt für mich einen Punkt. Dieser Mann kannte seinen Gott. Daniel sagt, in allen Querelen, die kommen werden in Endzeit, sagt Daniel, Daniel 12, sagt er, aber das Volk, das seinen Gott kennt, das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft sein. Und die Frage ist nicht, Abbeten ist jetzt irgendwo ein Runterleihen von Dimensionen, sondern es ist eigentlich ein intimes Verhältnis, wo ich anfange, meinen Gott zu kennen und seine Denkweise und seine Sichtweise zu erkennen und damit eins zu werden. Und wenn wir damit eins werden, können wir das im Glauben aussprechen und nicht einfach billig, sondern das ist oft ein Ringen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Befehl Jesus. Betet so. Dein Reich, ich mache mich eins. Und wie kann ich meinen Gott kennen? Ich sage euch, ich habe etliche Male geweint auf dem Weg zwischen Thun und Zollikofen. Und immer wieder, wenn dieses Gefühl kam, wo ich nur die Wand sah, hat Susanne oder ich gesagt, komm, lass uns Gott anbeten. Wenn wir Gott anbeten, heißt es in der Bibel, dann werden wir ihn erkennen. Wir werden sehen, wie er ist. Wir können ihm nicht sagen, wie er ist, und ohne ihn anzusehen. 2. Korinther 3,18 sagt, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Und immer wieder, wenn wir ihn ansehen, wie er ist, dann wird sein Bild und seine Perspektive und seine Sichtweise mehr und mehr unser Leben erfüllen. Und das war schlussendlich der Punkt, wie Abraham in diesem Spagat, wo er die Mauer sah, diese Mauer, die dem gesagt hat, hey Abraham, es gibt no way, du hast keine Möglichkeit, mir Vater zu werden, und Gott dauernd von der anderen Seite der Mauer gesprochen hat. Um diesen Spagat auszuhalten, heißt es im Römer 4, bricht uns dort ein Geheimnis, wie Abraham das aushalten konnte, wie er Gott kennenlernen konnte und wie er diese Spannung, wo er es noch nicht gesehen hat, im Glauben trotzdem stehen bleiben konnte, heißt es. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Ich glaube, Gott sucht, und das sagt Jesus schon, Gott sucht Anbeter, die ihm im Geist und der Wahrheit anbeten. Nicht einfach, damit wir etwas Lieder singen und dass der Himmel auch noch musikalisch unterhalten wird. Ist übrigens nicht wahrscheinlich die Liga, die der Himmel braucht. Aber was er möchte ist, dass wir lernen, ihn anzubeten, um ihn kennenzulernen. Und Menschen, die ihn kennenlernen, sehen die Rückseite der Wand und nicht die Vorderseite. Aber das heißt nicht, dass wir das immer sehen so. Ich brauche meine Frau und sie braucht mich. Wir brauchen einander. Du brauchst deinen Freund. Ich brauche so viele Freunde, die mir immer wieder zeigen, Kuno, die Wand ist nicht das Ende. Gott hat eine andere Perspektive. Auch wenn diese Person so nervig, so mühsam und unveränderlich ist, Gott hat immer eine Dimension, die weitergeht. Und ich brauche Freunde, die mit mir unterwegs sind, und um diese Sichtweise zu vermitteln. Wir brauchen Kirche, wir brauchen Live-Groups, Kleingruppen, wie auch immer das, wir dem sagen, wir brauchen einander. Und wir brauchen auch Momente, wo wir sagen, hey, die Tatsache klemmt mir den Atem ab. Und ich sehe nur, ich habe mich vielleicht noch umgedreht zur Wand, aber meine Wand ist nur, dass ich in dem Selbstmitleid und Geleier irgendwo Tatsachen vor Gott aufzähle. Und wir brauchen einander, um Durchbrüche zu erleben, dass wir nicht mit unseren Augen, sondern mit den Augen des Himmels sehen. Und das Krasse ist, Hiskia wurde geheilt. Aber spannenderweise auf eine ganz spezielle Art und Weise. Jesaja kam und sagt, Gott gibt dir nochmals 15 Jahre. Er schenkte ihm dann sogar noch ein Zeichen, dass die Sonnenuhr auf einmal 10 Stufen zurück. Also ich meine, das ist crazy. Aber da gehe ich jetzt nicht rein. Das, okay, 10 Stunden auf einmal gefehlt. Da muss dir den geben. Die Mutter war endlich froh, dass die Kinder ins Bett, und dann war es wieder morgen um 10. Okay, aber auf jeden Fall. Aber Fakt ist, und dann spricht Jesaja und sagt, bringt Feigenblätter und Feigenkuchen, legt diese auf die Geschwüre von Hiskia, damit er Heilung erlebt. Ich finde es eine wunderbare Stelle, auch gerade im Zusammengehen mit all den Hilfsmitteln, die Gott auf diese Welt geschenkt hat, inklusive der Medizin. Nicht, dass die Medizin Gott ersetzt, aber Medizin kann Feigenkuchen sein. Und ich meine, Gott hätte Klick machen können und der Typ wäre einfach geheilt gewesen. Kann er und will er und glauben wir und erleben es immer wieder auch. Aber es kann sein, dass mal ein Feigenkuchen auf das Geschwür gelegt werden muss. Und dieser Mann wurde geheilt. Und ich finde diese Geschichte so übernatürlich abgedreht und trotzdem so irdisch nachvollziehbar. Und mittendrin dieser Hiskia, mittendrin deine und meine Geschichte und die Frage, was siehst du, wenn du die Wand ansiehst? Verdrängst du Tatsachen? Sprichst du nur die Tatsachen aus vor Gott? Oder machen wir uns eins mit seinem Willen? Und damit wir dahin kommen, lasst uns Menschen sein, die immer wieder Gott bestaunen. Und sein Wort und die Anbetung bringen uns da hinein, dass wir die Bibel lesen, bringen uns hinein, dass wir auf einmal mit seinem Willen eins werden. Und das ist die Sehnsucht Gottes für diese Tage. Dass wir beten im Glauben und empfangen, was er vorbereitet hat. Und darum möchte ich schließen mit diesen drei einfachen Fragen. Und ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Die Frage, drehe ich mich im Gebet zur Wand oder bleibe ich bei den Tatsachen stehen? Und die zweite Frage, ist die Wand für mich Ende oder Anfang? Und die dritte Frage ist, wie kann ich Schritte gehen in meinem Glauben, damit mein Glaube gefördert wird? Ich möchte gerne, bevor ich dann bete, diese Fragen einfach mal so stehen lassen und eine Minute Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Vielleicht bist du auch da und sagst, hey, die Tatsache, dass ich Gott brauche, dieser Tatsache habe ich mich noch nie gestellt. Dass ich ohne Gott verloren bin, habe ich mich noch nie gestellt. Dann kann heute der Tag sein, wo du dich umdrehst, diese Tatsache in Anspruch nimmst und sagst, hey, gibt es eine Lösung? Gibt es eine Lösung hier auf dieser Welt? Ja, es gibt sie. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, hat den Preis bezahlt, den wir bezahlen müssten, um uns zu erlösen, um uns den Weg in den Himmel zu bereiten und um es möglich zu machen, in dem drin zu laufen und Teil seines Volkes zu werden, Kinder Gottes zu werden. Wenn du da bist und heute Morgen sagst, diese Tatsache trifft mich und ich möchte mein Leben wenden, nicht nur zur Wand, sondern in eine Dimension hineinkommen, wo Gott mein Vater wird, da gibt es die Möglichkeit, dies dann auch im Gebet später auszudrücken. Aber vielleicht bist du schon jahrelang da und schaust zur Wand und du siehst nur die Wand. Du siehst dieses Selbstmitleid. Und lass uns einen Moment einfach still sein und Jesus fragen, was möchtest du mit mir jetzt tun? Ich danke dir, Jesus Christus, dass du gekommen bist, um uns eine Rückseite der Wand überhaupt zu ermöglichen. Ich danke dir, dass du uns Dimensionen geöffnet hast, dass wir in eine persönliche Beziehung mit dir hineinkommen dürfen, wo wir nicht nur die Tatsachen sehen oder die Tatsachen irgendwo billig verdrängen müssen, sondern wo wir in dir Dimensionen kriegen, welche immer größer sind als die Tatsachen, die uns vor Augen gemalt werden. Und ich bete, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo Glauben durchgebrochen werden wird, wo wir Wände nicht nur von vorne, sondern diese Weite hinter den Wänden erkennen können. Ich bete, dass heute Morgen Menschen ihr Leben Jesus Christus, sei es ein erstes oder ein mehrmaliges Mal neu einfach geben, weil sie sagen, Jesus, in dir, ich möchte mich dir einfach hingeben, damit du mit mir in dem drin laufst, was der Himmel schon lange vorbereitet hat. Ich bete es heute Morgen Menschen, die geklebt sind an ihren Wänden der Selbstmitleid und ihren Wänden der Perspektivlosigkeit, eine neue Dimension des Glaubens kriegen. Ich bete für Menschen, die krank sind. Wir glauben immer wieder, Jesus, du hast es zigfach gezeigt, wie du Menschen heilen kannst. Wir glauben auch heute Morgen, dass Menschen geheilt werden. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass du im tiefsten unser Herz heilst. Dort, wo unser Herz abgestorben ist von Unglauben. Du hast gesagt, das Herz ist das Kernstück. Aus dem fließen die Quellen des Lebens. Und ich bete, dass das ganz neu geschieht. Dort, wo Menschen gefangen sind in Geschichten. Und ich vertraue dir, Jesus, dass du Herzen neu entfachst. Und dass wir auch immer wieder Hilfe in Anspruch nehmen, wie ich das zigfach brauche, um im Glauben vorwärts zu gehen. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass Glauben auch bedeutet, mit Situationen umzugehen, die sich noch nicht dem angepasst haben, was wir uns wünschen. Und so bete ich auch heute Morgen, dass du Menschen hineinführst in eine neue Dimension der Dankbarkeit und der Anbetung, um dich besser kennenzulernen. Dass wir ein Volk sind, das seinen Gott kennt und diese Spannung unterwegs sein können, im Sieg und in der Leichtigkeit, die du uns versprochen hast, trotzdem, dass wir den Tatsachen in die Augen sehen dürfen. Danke, dass du jedem ganz persönlich jetzt begegnest. Wir werden jetzt so halten, dass wir in eine Zeit der Anbetung reingehen. Nützt diese Zeit, um deinen Gott besser kennenzulernen. Es geht nicht um Lieder. Es geht um ihn. Dass er in unserem Leben mehr Raum gewinnt. Und ich bin so dankbar, dass wir da hinten auf meiner rechten Seite ein Ministry-Team haben. Das heißt, ein Team, das ausgebildet ist, für mit anderen Menschen zu beten, für mit anderen Menschen einen Schritt des Glaubens zu gehen. Und ich ermutige dich, wenn du merkst, ich möchte heute Morgen einfach jemandem sagen, wo meine Wand aufhört, oder ich möchte sagen, dass ich mich umdrehen möchte zu diesem Gott hin, oder ich brauche Gebet um Heilung, dann steh während dieser Zeit der Anbetung auf und geh nach hinten. Das sind Leute, die nehmen dich in Empfang und freuen sich, einfach mit dir ein Stück Leben zu gehen. Und wir glauben immer wieder an diese Momente des Durchbruchs. Und ich danke Jesus, dass du jetzt einfach weiter sprichst. Und so darf ich euch bitten, einfach aufzustehen an euren Plätzen, damit wir anbeten können, diejenigen, die aufstehen können. Und so, dass auch die Leute, die aus den Reihen hervorgehen und nach hinten gehen, dieses Angebot in Anspruch nehmen können, dass sie easy raus können. So bitte ich euch, jetzt aufzustehen und einfach in diese Zeit zu gehen, wo wir erwarten, dass Gott weiter Großes tut.